Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 117 am Dienstagabend, Tag der Deutschen Einheit, 3.10. Es ist 21 Uhr und 16 Minuten. Und die beste Nachricht des Abends ist, ich bin nicht nochmal alleine am Stammtisch. Hallo Alex.
Die einzig gute Nachricht, wenn man so will.
Ja.
Servus Flo. Ja, danke, dass du eingesprungen bist letzte Woche. Ich hätte mir ein schöneres Comeback gewünscht, aber naja.
Sehen wir es doch mal beschissen. So. Der Löwe gibt uns mal wieder Gesprächsstoff. So jo, kann man sehen. Und während in diesen Minuten langsam, aber sicher noch nicht ganz die Lichter auf der Wiesn ausgehen, bei 60 gefühlt gehen sie gerade so ein bisschen aus. Wir haben uns gedacht, wir schauen uns lieber die Löwen an, als eine finale Mass heute zu trinken. Dein Anverzicht wäre natürlich ein bisschen größer gewesen als meiner, zugegeben. Aber ich hätte gerade tatsächlich Lust auf eine. Weil ja, das Spiel war jetzt in Ulm definitiv jetzt nicht so erhellend, was jetzt, also ich sag mal so, die Pyrotechnik hätte es erhellt. Aber auf dem Platz, fangen wir doch gleich mal an, wirklich vom Winde verweht? Nicht so wirklich. Ja. Also das war eher ein laues Lüfterl bei 60.
Wolfsburg hat Jonas Wind, der SSV Ulm hatte den Wind. Als Torschützen. Also da gehen wirklich, sagen wir, wie es immer so schön heißt, 80% gehören dem Vorbereiter und das war der Wind. Aber nichts ändert überhaupt nichts daran, dass es eine unterirdische Leistung der Löwen war. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Wir haben ja parallel immer wieder mal hin und her geschrieben und du hast den relativ früh den Vergleich gebracht, der mit zunehmender Spieldauer immer angebrachter wurde. Es erinnert stark an das Auswärtsspiel in Bayreuth in der letzten Saison und es war eine Blaupause dieses Spiels im Nachhinein betrachtet. Ein Gegner, der halt alles reingeworfen hat, der natürlich das Glück hatte, ein frühes Tor zu erzielen mit Hilfe des Windes, der sich dann relativ tief fallen hat lassen mit, ich glaube, einer Dreier- und einer Fünferkette davor, so war es, glaube ich, in den meisten Fällen, und einfach konsequent verteidigt hat und ein 60, das hinten und vorne keine Idee hatte, wie sie diese beiden Ketten überspielen. Und das ist das Ergebnis und das logische Ergebnis und das verdiente Ergebnis.
Da gibt es keine zwei Meinungen. Die Niederlage ist sehr, auf allen Ebenen ist sie verdient. Ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich, ich bin wirklich nicht der extrem große Marco Hiller-Kritiker. Ich würde ihn tatsächlich aber in dem Fall auch nicht ganz von Schuld freisprechen. Ich werde jetzt hier nicht Marco Hiller in die Pfanne hauen, aber der Ball war sehr lange unterwegs. Er war nicht zum Tor hingeschnitten, sondern eigentlich vom Tor weg. Das heißt, natürlich kann man im ersten Moment denken, okay, der zieht rein, aber ich glaube, bei den Verhältnissen merkt man relativ schnell, vielleicht fällt er runter. Er ist auch nicht ins Kreuzeck geflogen.
Ja.
Deswegen, ja, Wind, grundsätzlich natürlich ein Faktor, aber der war jetzt auch nicht ein unhaltbares Windtor.
Ne? Also ja, er sieht einfach extrem unglücklich aus. Die Kameraperspektive lässt jetzt nicht unbedingt auch darauf schließen, dass irgendwie eine Böe reingefahren wäre, die den Ball dann 5 Meter vor dem Tor nochmal entscheidend abgefälscht hätte. Hat zumindest nicht so ausgeschaut. Ich weiß nicht, wenn man es vielleicht von parallel zur Torauslinie gesehen hätte, wäre der Eindruck vielleicht ein anderer. Aber so wie es am Fernsehen ausgeschaut hat, der Wind hat sein Übriges getan, ja. Aber auch Hiller hat Aktien an diesem Tor, das muss man ganz klar so sagen.
Ja. Du hast es gerade gesagt, mein Gedanke war wirklich relativ schnell Bayreuth 2.0. Ich glaube, den Gedanken haben viele im Löwenkosmos tatsächlich gehabt, auch weil es die Rahmenbedingungen sind. Also, du hast einen Aufsteiger, du hast eine Löweninvasion. Falsches Wort, weiß ich momentan in der aktuellen Lage. War es letztes Jahr schon, ist es heuer auch, aber ihr wisst, was ich meine. Es waren 8.000 Löwenfans da, manche reden von 10.000. Also eigentlich auch schon wieder das, was wir in Bayreuth vor einem Jahr hatten. Es war wieder ein relativ planloser Auftritt. Ach. Und es war wieder Oktober. Letztes Jahr war es der 29.10., heute war es der 3.10. Also damals, wir haben ein bisschen in den letzten, vor 2 Wochen glaube ich, auch über dieses Thema mögliche Wiesenwende gesprochen. Ne? Wiesen als Wendepunkt.
Ja.
jetzt hätte man denken können, der ist ja da so ein bisschen durch zwei Siege jetzt. 2-0 in Halle, 1-0 gegen Ferl. Ich sag mal so, ergebnismäßig war es eine Wende. Leistungsmäßig so lala, also punktemäßig war es in Ordnung. Leistungsmäßig war schon auch viel Glück dabei, so ehrlich muss man sein.
Wobei ich da tatsächlich, da würde ich widersprechen, es war natürlich nicht der, es war kein Hurra-Fußball, es war kein Fußball, wo man mit der Zunge schnalzt, aber es war wieder mehr das sich darauf rückbesinnen, auf das, was im Fußball tatsächlich wichtig ist und was gerade in der dritten Liga wichtig ist. Hat, glaube ich, auch Christoph Fleischwitz in der Süddeutschen Zeitung ganz gut aufgeschrieben. Es war halt so dieses, ja, wir hauen uns überall rein und wir kämpfen um jeden Ball. Oder wie hat Jakobacci gesagt, wir kämpfen für den anderen, als wäre Teil meiner Familie oder irgendwie so.
Genau, also irgendwie, wir verteidigen das Tor wie eine Familie.
Genau, und das, ja, das haben sie auf den Platz gebracht. Und das fand ich eigentlich schon in dem Sinne doch eine bemerkenswerte Leistung, auch wenn es natürlich jetzt nicht, hat dich nicht aus dem Sitz gerissen, keines dieser beiden Spiele. Aber vom Auftreten her war es wirklich gut, finde ich.
Es war ein geschlossenes Auftreten, es waren Kämpfen, vor allem gegen Ferl, das möchte ich ja auch nochmal betonen.
Natürlich hast du Glück in den entscheidenden Phasen, musst du auch sagen. Also so gerade nach der Halbzeit und so, das waren schon immer so, da ist dir teilweise das Herz in die Hose gerutscht, aber sie haben die überstanden, die Phasen. Das haben sie in den Spielen davor nicht. Und entsprechend sich belohnt mit 6 Punkten. Deswegen, ja, Flo, es hat vieles auf die Wende hingedeutet. Ja, bis heute 19 Uhr.
Ja, man kann jetzt natürlich auch sagen, gegen Ferl mit einem Gurkentor gewonnen, in Ulm mit einem Gurkentor verloren. Also eigentlich gleicht sich's wieder aus. Ändert aber nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass ich vieles nicht verstehe. Vielleicht eine Sache, die wir gleich mal abhaken sollten. Gute Besserung an Niki Lang. Das sah nicht gut aus. Einsatz hat bei ihm gepasst und diese Rettungstat war bitter notwendig, da in Minute 22, glaube ich, war es. Aber die, also,
es ist
ich
halt
will
bitter,
jetzt nicht unken, aber es ist bitter, weil Niki Lang ist eigentlich relativ stabil in dieser Saison. Hat
sehr stabil,
von 9 Spielen jetzt 8 gemacht, hat da auch 4 gelbe Karten, also hat sich heute noch die 4. gelbe Karte schnell abgeholt. Spricht für hohen Einsatzwillen, den man ihm ja wirklich nicht abschreiben kann. Das tut richtig weh.
Da bin ich gespannt, ja. Es ist immer, also Knie ist selten was Gutes, wenn du wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden musst. Schwierig. Und natürlich ist es auf der Position doppelt bitter, weil du einfach sehr dünn besetzt bist, ohnehin in der Abwehrreihe, gerade im Zentrum. Oder gut, Lang kann beides spielen, Außen und Zentrum. Aber da bin ich gespannt, wie das auf Dauer. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er länger ausfallen wird. Ich hoffe es nicht, aber wenn wir das Szenario durchspielen, dann bin ich gespannt, wie das auf Dauer kompensiert wird, weil ich finde auch einen Kilian Ludewig, also auf gar keinen Fall Niki Lang Niveau.
Nein, das nicht.
Stand jetzt.
Aber das bringt uns jetzt zu dem Thema, wo bei mir so ein paar Fragezeichen auf sind. Denn wir hatten eine Aufstellung gegen den SC Ferl. Da hat beileibe nicht alles funktioniert. Ne? Also ich möchte jetzt hier nichts übermäßig positiv bewerten. Aber was man, finde ich, schon sagen muss, die Aufstellung hat insgesamt relativ gut funktioniert. Auch mit der Überraschung, dass man einen Ludewig auf den rechten Flügel als Neudeutsch-Schienenspieler gesetzt hat. Da war ich überrascht. Ja, er hat 3 hochkarätige Chancen liegen lassen. Das wäre auch die Vorentscheidung gewesen. Da muss man allerdings, finde ich, immer so ein bisschen fairerweise noch dazu sagen, er ist eigentlich eher ein Defensiver. Das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Nee. Trotzdem darf natürlich da einer reingehen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen gibt es da deutliche Abzüge in der B-Note. Grundsätzlich hat er das aber sehr ordentlich gemacht. Und dafür, dass ein Moritz Schröter gefehlt hat und Julian Guttau gegen Ferl, diese Maßnahme oder diese Ersatzlösung, die war ebenso überraschend, wie am Ende tatsächlich auch fast effektiv. Und da muss man sagen, okay. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Never Change a Running System. Was ich verstehe, ist, wenn ein Julian Guttau wieder fit ist, dass man den natürlich auf rechts außen setzt. Das ist für mich überhaupt keine Diskussion, tatsächlich.
Links außen.
Aber, Entschuldigung, ja. In dem Fall musste dann auch Fabian Greilinger weichen. Fand ich jetzt auch so ein bisschen schade, dass man den heute rausgenommen hat. weil dessen Einsatz hat mir gegen Ferl ehrlich gesagt insgesamt auch gut gefallen, war vielleicht nicht ganz so ertragreich, aber das war eigentlich vollkommen okay. Was ich da nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, dass man zum Beispiel einen Marlon Frey, den man gegen Ferl rausgenommen hat, mit der Begründung, der hat jetzt mal eine Pause verdient. Ja, ich fand aber auch, er war keine tragende Säule dieser Mannschaft. Die konnte man auch mal rausnehmen, warum man den heute wieder aufgeboten hat. Weil es hat doch insgesamt gegen Ferl solide funktioniert.
Ja.
Und dass man dann quasi, finde ich persönlich, ohne große Not diese Umbaumaßnahmen vornimmt, verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, Julian Guttau wieder reinschieben, überhaupt kein Thema. Aber dann heute einen Tim Rieder in die Innenverteidigung zurückziehen, nur damit Manon Frey auf der Doppelsechs wieder agieren kann, ich verstehe es nicht ganz. Ich finde, das ist einfach ein bisschen unnötig gewesen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Habe ich diese Meinung auch exklusiv.
Ja, würde ich schon auch so sehen. Ich verstehe auch dann den, es war ein Systemwechsel auch auf die Viererkette, indem du Rieder zurückziehst. Da steckt ja auch wieder, ich gehe davon aus, wir haben es ja schon mal besprochen, da steckt wieder die Idee dahinter, sich auf den Gegner einzustellen. Ich weiß nicht, was sich Akubachi konkret dabei gedacht hat. Also ich muss jetzt kurz mal schauen, wie hat denn Ulm gespielt mit einer Dreierkette hinten?
3-4-1-2 könnte man es bezeichnen.
Ja. Ich weiß nicht, was da die Grundidee war, das Zentrum zu stärken. Keine Ahnung. Damit schiebst du Quadro natürlich auf die klassische Außenverteidigerposition. Ist auch so eine Frage, ob das so Sinn gemacht hat in diesem Spiel. Ich habe versucht zu verstehen, was Jakubacci geplant hatte für dieses Spiel. Allein mir ist es bis in die 96. Minute nicht gelungen. Und ich komme wieder zu diesem Schluss, zu dem ich vor ein paar Wochen auch schon gekommen bin, dass 60 oft der Plan B fällt, wenn Plan A über den Haufen geworfen wird. Immer wenn 60 im Rückstand war in dieser Saison, hat man auch verloren.
Man war gar nicht mal so oft im Rückstand.
Man war gar nicht mal so, aber immer wenn man im Rückstand war, dann hat man auch verloren. Und das ist, und auch immer wenn man ein Gegentor kassiert hat, übrigens hat man verloren. Das sind alles so Faktoren. Das spricht schon Bände, dass man irgendwie einfach nicht in der Lage ist zu reagieren. Und heute war es ja ein Paradebeispiel, dass keinerlei Reaktion gekommen ist. Man hat es versucht, ja, die Einstellung hat schon gepasst und man hat sich immer wieder gepusht und nach gewonnenen Zweikämpfen mal Tim Rieder hat mal so eine Aktion gehabt, wo er wirklich lauthals aufgeschrien hat, als er den Ball geklärt hat. Kann man sich schon drüber freuen, ja, aber nach vorne. Ich weiß, in der zweiten Halbzeit, mir fällt jetzt kein einziger wirklicher Torschuss ein, also müsste mich jetzt korrigieren, aber es ist einfach, es ist schon sehr, sehr dürftig und wenn dann der Plan ist, wenn du 0-1 in Rückstand bist, auswärts bei einem Aufsteiger, der sich hinten reinstellt, dass du dann auf Verdacht lange Bälle reinschlägst, auf Zwarz, der komplett in der Luft hängt, oder dann vielleicht mal über Frenesi versuchst Tempo aufzubauen, der aber dann konsequent wie seit Wochen die falsche Entscheidung trifft, dann ist es einfach viel zu wenig und viel zu ideenlos und dann verlierst du hochverdient dieses Spiel.
Du hast extrem viele richtige Sachen gesagt. Was mich so ein bisschen aufs Neue so ein bisschen nachdenklich macht, ist, es reicht gegen 60, wenn du erkennst, wo die Schwachstellen sind, einfach nur Disziplin zu zeigen.
Genau.
Und da ist es egal, ob es ein SSV Ulm ist, ob es ein Erzgebirge Aue ist, ob es am kommenden Wochenende ein Dynamo Dresden ist, das nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten kommt. Unterm Strich bleibt für mich die Erkenntnis aus diesen ersten 9 Spielen, wenn ein Gegner eine Schwachstelle im Löwensystem entdeckt und entweder er entdeckt sie im Vorfeld, dass sie quasi von Minute 1 an oder dass du von Minute 1 an genau darauf hin zielst, oder aber sie tut sich im Spiel auf und der Gegner reagiert drauf. Und wenn du nur dann die Disziplin walten lässt, dann reicht das, um diese 60 München zumindest ins Wanken zu bekommen.
Ja.
Und ich sag mal, in 2/3 der Fälle stößt du dann 60 München auch um.
Ja.
Und das macht mir Sorgen. Das gibt mir ein mulmiges Gefühl. Das ist einfach so. wenn man mal, ich habe vorhin auch noch so ein bisschen in die Statements reingehört. Auf Löwenseite haben bei Magenta Sport Maurizio Jacobacci und Jasper Verlaat gesprochen. Zuerst war es Maurizio Jacobacci. Der war ja in der 95. Minute außer sich. Er hat ja auch noch während des Spiels noch eine gelbe Karte kassiert. Ja. Also er zeigt ja Einsatz am Spielfeldrand. In der 95. Das war aber kein Einsatz mehr zeigen.
Das war blanke
Wut. Das war ja blanke Wut und
Verzweiflung.
Die Frage ist natürlich, war das ja versteinert. Also das war dann wie so ein Schockmoment nach Abpfiff.
Die Frage ist natürlich, kommt er mit seiner Kommunikation überhaupt durch aufs Feld? Das hat ja wirklich sehr, sehr verzweifelt gewirkt. Muss man schon fragen, ob da auf einer Kommunikationsstufe oder auf einem Kanal kommuniziert wird. Er hat ja versucht, er hat immer die 6 angezeigt, die 6 und dann quasi bleiben. Die Holding Six, vielleicht hat er die Holding Six angezeigt, das kann natürlich
ich
sein.
Ich war mir auch nicht ganz sicher. Meint er die Rückennummer 6, bleibt da, das wäre Tim Rieder.
Ja.
Meint er die 6, halt die Position?
Ja.
Oder meint er, wir haben nur 6 Minuten Nachspielzeit, aber da waren ja schon 5 gespielt?
Ja, das kann natürlich auch sein. Wir haben noch 6 Minuten, lasst euch doch Zeit.
Aber es war in der 95.
Noch,
also kann es nicht sein.
Legt
also
euch den Ball nochmal hinten rum. Wird schon irgendwie dann reinfallen.
Also was ja auch erkennbar war, dass Unruhe im Spiel war. Also es war ja nie ein überlegter Spielaufbau. Es war immer zu hastig. Das hat dann auch Jesper Verlaat angesprochen. Wir wollten noch mal kurz bei Maurizio Jacobacci bleiben. Er hat davon, also ich glaube, wir können grundsätzlich festhalten, die erste Halbzeit hatte mehr Fleisch als die zweite. Er hat dann von einer guten ersten Hälfte gesprochen. Soweit würde ich jetzt nicht.
Nein.
Die war besser. Von zwei Schwachen.
Ja.
Dass die zweite Halbzeit zerfahren war, zu hektisch, zu ungeduldig, unterschreibe ich. Aber es bleibt, also irgendwie, ich weiß nicht, ob da die Wahrnehmung wirklich auch so ist, wie man es jetzt sieht. Natürlich hat ein Profifußballtrainer nochmal einen anderen Blick drauf.
Ja.
Aber ich verstehe momentan das System nicht.
Es ist mir auch in der Analyse ein bisschen zu dünn, muss ich sagen. Die erste Halbzeit war gut und die zweite war zerfahren. Hat er noch mehr gesagt oder war das seine Analyse?
Er hat nochmal auch betont, und da bin ich so ein bisschen am Stolpern. Wir erinnern uns, Maurizio Jacobacci hat gesagt, gebt der Mannschaft 8 Spiele Zeit oder gebt uns 8 Spiele Zeit, um zu gucken, wo wir stehen. Das war jetzt heute Spiel 9. Nach 8 Spielen hatten wir 4 Siege, 4 Niederlagen. Hm. Jetzt haben wir 4 Spiele, 5 Niederlagen. Und er hat nochmal gesagt, die Mannschaft braucht Zeit, um sich zu entwickeln.
Ja.
Aber langsam, aber sicher sind wir in einer laufenden Saison. Natürlich ist es eine komplett neue Mannschaft. Ja, sie braucht Zeit. Aber irgendwann ist die Hälfte der Saison rum.
Sich im laufenden Betrieb entwickeln, ist halt immer schwierig im Fußball.
Ich tue mir da ein bisschen schwer. Und ich lass mich gleich mal jetzt den Sprung zu Jesper Verlaat machen. Ich finde, der hat eines Kapitäns würdig analysiert, im Rahmen der Möglichkeiten so kurz nach dem Spiel. Muss man ja auch mal so ein bisschen abwägen, ne? Also ist ja oftmals auch nicht so einfach. Wir haben gegen den Wind gespielt in der ersten Halbzeit. Geschenkt möchte ich jetzt auch nicht überbewerten, ist natürlich schon fürstlich in Wahrheit dran. Dann hat er gemeint, wir haben es dem Gegner grundsätzlich leicht gemacht durch das überhastige Spielen. Wir haben es schlecht ausgespielt. Wir haben keine Chancen wirklich herausgespielt. Und er hat dann auch gesagt, ja, Stichwort Prozess. Es wird Zeit, aus den Fehlern zu lernen. Also er sagt selber, dieser Prozess muss jetzt ein langsames Ende haben. Das ist jetzt frei interpretiert. Ja, ganz wichtig. Aber er ist quasi schon diesen Schritt weitergegangen, den ich ehrlicherweise von Maurizio Jacobacci fast erwartet hätte.
Mhm.
Er hat gesagt, dieses Lernen, wir müssen jetzt aus diesen ersten Spielen gelernt haben, um es jetzt anzuwenden.
Ja.
Das scheint noch nicht der Fall zu sein. Ich bin momentan, also ich glaube schon, dass es grundsätzlich im Team stimmt. Den
glaube ich
Eindruck
auch.
Habe ich grundsätzlich
Ja.
schon.
Ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass zu viele hadern, weil die Körpersprache war nicht geschlossen. Das ist jetzt, bräuchte mir fast wieder unsere Anja, liebe Grüße auf die Wiesen. Ne? 18 Tage Wiesen haben wir ein bisschen Spuren hinterlassen. Komm fit zurück, Anja, der Platz ist hier frei. Aber wir wissen auch, 18 Tage Wiesen, da verdienst du ein bisschen mehr als an diesem Stammtisch. Das ist vollkommen klar. Nein, also deswegen ist es, das ist eine ganz, ganz schwere Gratwanderung. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären. Ich glaube, menschlich, zwischenmenschlich und Teamchemie stimmt.
Voll.
Aber die Körpersprache ist es nicht. Es gibt Spieler wie ein Jesper Verlaat, bestes Beispiel, der haut sich rein. Auch ein Tim Rieder sieht zwar nicht immer super aus und klappt auch vieles Mal nicht, aber haut hin. Auch ein Joel Schwarz, da werden es viele sagen, was meint denn der Weiß da? Der läuft viel, der versucht, sich Bälle zu holen, der versucht, sie zu fordern, der versucht, sie zu halten, aber halt im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm die Mannschaft gibt.
Finde ich übrigens einen der ganz wenigen...
Er arbeitet sich auf in meinen Geschmack und ich sage jetzt genau, auch ganz
einer
ehrlich...
Einer der ganz wenigen positiven Aspekte heute oder auch in den letzten Spielen, Joel Schwarz ist überraschend mannschaftsdienlich in seiner Spielweise. Ich hätte ihn, gerade auch mit der Vorgeschichte, wie dieser Wechsel so zustande gekommen ist, eher so als den klassischen Neuner eingeschätzt. Der stellt sich vorne rein, wartet auf die Bälle und schimpft, wenn die Bälle nicht ankommen. Aber nein, er ist wirklich ein mitspielender Stürmer und das
und technisch stark. Schon der kann Bälle festmachen.
Stark. Meine,
das war wie ein Magnet am Samstag gegen Ferl.
Ja.
Aber ich habe die Befürchtung, und es wäre menschlich so nachvollziehbar, dass Joel Schwarz, wenn das nicht bald konstruktiver wird, die Lust verliert und sich hängen lässt.
Das könnte durchaus passieren, ja.
Dann kann man wieder sagen, ja, der ist doch Profi, der muss es durchstecken. Das sind auch nur Menschen. Wir sind wieder ein Faktor Mensch. Ich mache das wahrscheinlich alle zwei Wochen, sage ich hier, das ist ein Faktor Mensch. Ja, es sind keine Maschinen. Wir sind hier nicht beim Fußballmanager. Und selbst da wird Menschliches irgendwie impliziert. Ja. Ich erinnere mich da so an Fußballmanager, keine Ahnung, 2002, wo es dann geheißen hat, wird demnächst Vater mental instabil oder so ähnlich. Also,
das war noch weit vor KI.
Ja. Ja, das waren noch Zeiten damals, als es bei den Managerspielen sogar die Möglichkeit gegeben hat, Gegner zu bestechen.
Cool.
Ja, hat es alles gegeben. Hat es alles gegeben, nein. Vielleicht spinnen wir jetzt den kleinen Sprung weiter, Alex. Jetzt sind 9 Spiele rum. Dieser Spieltag ist noch nicht zu Ende. Aber Maurizio Jakobacz hat gesagt, gebt uns 8 Spiele, jetzt sind es 9. Ich finde, wir können jetzt langsam mal so eine kleine Klammer ziehen. Das muss jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wir haben das Ulm-Spiel jetzt gerade gesehen, das ist jetzt gerade am frischesten im Kopf. Ja, so fair und so ehrlich muss man dann schon sein. Aber wenn wir jetzt mal grundsätzlich auf die ersten 9 Spiele der Löwen gucken. Ich mache mir jetzt mal parallel nochmal hier den Spielplan auf, damit wir auch ja nichts vergessen. Wir haben insgesamt 4 Siege und das, was du vorhin gesagt hast, das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Wenn 60 gewonnen hat, dann war es zu 0.
Ja.
Das ist bemerkenswert. Das ist auch eigentlich jetzt erstmal gut. Du hast 4 Siege und die waren alle zu 0. Das ist erstmal schön. Das Problem sind die 5 Niederlagen. Von diesen 5 Niederlagen haben wir halt einfach mal 3 nach einer 1-0-Führung. Und wir haben halt auch Niederlagen gegen vermeintlich kleinere Mannschaften. Lübeck und Ulm.
Wobei mittlerweile muss man echt sagen, in dieser dritten Liga, es gibt keine kleinen mehr. Gut, das sagt man seit Jahren. Aber wenn man heute auch das Ergebnis wieder anschaut, Lübeck holt in Saarbrücken einen Punkt. Saarbrücken hat vor ein paar Tagen noch Arminia Bielefeld im eigenen Stadion mit 6-2 auf den Sack gegeben, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.
Viktoria Köln schlägt Ingolstadt.
Es gibt die Kleinen einfach nicht mehr, das muss man ganz klar sagen. Außer der MSV Duisburg vielleicht. Aber sonst.
Ja, und das tut schon weh. Also, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Aber ich meine, Ulm ist Zweiter nach 9 Spielen. Das ist schon auch ein Ausrufezeichen. Deswegen.
Ja. Es würde mich jetzt übrigens auch nicht überraschen, wenn 60 am kommenden Samstag Dynamo Dresden schlägt.
Es wäre sogar logisch.
Es wäre also einfach
in der Logik typisch. Der dritten Liga wäre es fast normal, wenn 60 am Samstag 2-0 gewinnt.
Ja. Aber lass uns die Klammer drum machen. Das Positive für mich, man sieht, in dieser Mannschaft steckt was. Und ich finde, man sieht schon, dass da Teamgeist drin steckt. Man sieht auch das Können vieler einzelner Spieler. Ein Julian Guttau zum Beispiel. Oder auch ein Joel Schwarz, haben wir gerade angesprochen.
Ja, Moritz Schröter.
Moritz Schröter brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich finde grundsätzlich auch Jesper Verlaat als neuer Kapitän. Ich finde, er füllt die Rolle sehr gut aus, auf und neben dem Platz.
Ja.
Das, was man so mit, was wir mitbekommen.
Ja.
Finde ich ein würdiger Löwenkapitän, in der Form, wie er auftritt. Ich finde grundsätzlich den Support von den Rängen, den glaube ich, den sollte man auch dazu nehmen, weil er zielgerichteter wieder ist. Das haben wir nach dem ersten Spiel schon angesprochen. Und ganz ehrlich, es gab ja in den letzten Wochen durchaus diskussionswürdige Themen abseits des Platzes.
Ja.
Sei es durch Berichte, sei es durch Zwist, Unstimmigkeiten, Streitereien. Dennoch ist immer noch der Fokus auf dem Support der Mannschaft, was ich sehr positiv sehe. Ja, es bröckelt nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, es gab schon Unmutsbekundungen und auch mal das ein oder andere Spruchband, aber der Fokus des Supports ist wirklich auf den Sport gerichtet. Das hast du ja heute über die Stadionmikrofone ja auch nochmal gehört. Das ging ja bis zum Ende. Ich glaube, es gab so in der 93. Minute nochmal, steht auf in der Löwenseite oder so. Wenn mich jetzt nicht alles getäuscht hat. Also der Support ist ja da. Da fahren an einem Dienstag, okay, es ist heute Feiertag, aber da fahren an einem Dienstag 8.000 bis 10.000 Löwenfans nach Ulm. Okay, da werden einige auch im Umkreis von in Ulm, um Ulm und Ulm herum wohnen, aber es ist irre.
Ja? War das der Wind of Change, der heute durch Ulm geweht ist, am Tag der Deutschen Einheit?
Also wenn es der Wind of Change ist, dass es danach aufwärts geht, gerne. Aber das ist halt eine Wundertüte.
Ja.
Und dann muss ich sagen, hakt es aber langsam ehrlicherweise ein bisschen aus. Und dann kommen Themen, finde ich, mangelnde Konstanz, mangelnde Stammelf, mangelnder erkennbarer Plan, wie man auftritt. Also ich sehe keine Löwen-DNA. Wir haben es aber ehrlich gesagt auch schon gesagt, ist das eine Mannschaft, die eine eigene DNA hat oder die sich auf den Gegner einstellen muss?
Ja.
Ich kann diese Frage tatsächlich nicht beantworten, weil wir noch keinen Löwenplan wirklich gesehen haben, einen stabilen. Weil dann können wir sagen, sie versuchen genau das zu machen und es funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, okay, dann muss es anders sein.
Ja.
Aber ich erkenne noch nicht mal den Plan. Und deswegen
wo wir da hingehen. Ich erkenne den Plan auch nicht. Es gibt ein paar so Grundsachen, die sie versuchen anzuwenden. Sprich, immer flach hinten rausspielen. Den Tormann mit einbinden ins Aufbauspiel. Dann wird es aber auch schon dünn. Also,
genau, ich wollte gerade sagen, und weiter?
Ist sehr von Personen abhängig. Ich finde, das Spiel von 60 ist ein anderes, wenn Moritz Schröter auf dem Platz steht.
Ich finde, es ist auch ein anderes, wenn Manfred Starke auf dem Platz steht.
Auch das, ja. Ich glaube, dass also diese Flügelzange Guttau-Schröter, die hat sich bewährt. Das war schon, da war sehr viel mehr Tiefe im Spiel und das hätte auch heute, glaube ich, nicht geschadet. Da war halt mit Frenetzi und Zenulau waren zwei Spieler drauf, die technisch sehr stark sind, die aber keine Tiefe ins Spiel gebracht haben, mit Flügelläufen oder so. Frenetzi da kommen wir vielleicht schon zu einem Verlierer der ersten Saisonphase. Frenetzi ist für mich einer der Verlierer, weil er schon sehr bemüht ist, auch da kann man ihm nichts vorwerfen, aber weil er halt oft sehr, sehr teilweise zu Ball verliebt ist, teilweise die falschen Entscheidungen trifft und einfach sehr, sehr unglücklich auftritt. Das kann sich ändern. Frenetzi hat es oft genug gezeigt, dass da viel ist bei ihm, was so Kreativität angeht. Aber er bekommt es momentan nicht auf den Platz. Und das ist auch ein Teil des Problems, weil du halt einen Spielmacher wie Frenetzi hast, aber eben irgendwie auch nicht, weil er nicht in seiner Topform ist.
Vielleicht noch zur Ergänzung, Manni Starke, 3-Spiele-Sperre. Der DFB hatte 4 gefordert, das heißt, gegen Dresden fehlt er noch, er kehrt dann zum Auswärtsspiel in Münster zurück. Ich finde 3 ehrlicherweise immer noch zu viel. 2 hätte ich gesagt, okay, wegen der Verletzungsfolge auch, aber ja.
Das war halt sein großes Pech, dass sich der Gegenspieler verletzt hat. Ja. Sonst, glaube ich, wäre es sogar mit einem Spiel getan gewesen.
Ich finde es trotzdem sehr, sehr schwierig.
Wir haben da am Wochenende gesprochen. Das Foul von oder dieser Vorfall, als sich der Saarbrücker Schmidt das Bein gebrochen hat gegen Unterhaching, das war ja auch ein sehr hartes Einsteigen. Der Spieler ist überhaupt nicht gesperrt worden. Der hat es auch nicht mit Absicht gemacht, genauso wie wenig wie Manni Starke seine Gegenspieler mit Absicht verletzt hat. Es war einfach unglücklich. Er zieht ja auch zurück, er rutscht weg. Ich finde das vom Bewegungsablauf her nicht mal eine rote Karte. Baba Grafati zum Beispiel sieht es anders. Der hat auch sehr viel Ahnung. Dem würde ich auch nicht widersprechen. Aber ich finde es...
Er hat gesagt, gib gelb und sag, ey, noch eine Aktion, du fliegst sofort.
Ja, vor allem bei diesem Spielstand und in dieser Spielphase. Ich fand es ein bisschen sehr hart und dann die drei Spiele auch komplett überzogen. Aber gut, ist jetzt so. Muss man hinnehmen.
Richtig. Wir wollten noch zu den Verlierern kommen. Ich finde, einer der Verlierer ist, weil er auch nicht zum Zug kommt, Tarsis Bonga. Ein Finn Lakenmacher, ehrlicherweise auch. Da muss man aber jetzt sagen, Finn Lakenmacher liegt natürlich auch daran, dass man als einen Joel Schwarz hat. Der ist tendenziell vielseitiger und kann die Bälle momentan besser festmachen. Wir haben über die Lakenmacher-Diskussion vor der Saison auch aufgrund von Äußerungen von Maurizio Jacobacci auch gesprochen. Das hat das Selbstvertrauen natürlich nicht gefördert. Wer noch gar nicht bei 60 angekommen ist, ist Valmir Sulimani.
Ja.
Der ist einfach gefühlt noch gar nicht da.
Das stimmt.
Und in der Verteidigung. Das Schlimme ist, so extrem wackelt die Verteidigung ja eigentlich nicht.
Im Kollektiv nicht, nein.
Das muss man ja auch ehrlicherweise jetzt mal sagen. Man kann jetzt nicht sagen, dass 60 wie ein Schweizer Käse hinten ist. Das ist es nicht.
Ja.
Du machst dir nur unnötig das Leben schwer.
Das stimmt.
Ich würde vielleicht so als Marlon Frey würde ich grundsätzlich vielleicht nicht als Verlierer sehen, aber von dem hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet bisher. Und bei Tim Rieder fände ich es jetzt unfair zu sagen, dass er ein Verlierer ist, der muss erst wieder reinkommen.
Nee.
Von dem ich mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen mehr erwartet hätte, das ist Erol Zenulahu. Der lässt sein Können allerdings mittlerweile aufblitzen. Die einzige echte Torschance heute gegen Ulm hat er gehabt. Aber genauso viel, wie er versucht hat, ist ihm auch misslungen. Da fehlt halt auch noch ein bisschen was. Und er ist zum Beispiel einer von denen, zusammen auch mit Albion Frenetzi, wo ich sage, da fehlt mir die Körpersprache.
Ja.
Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wenn viel schief läuft, das frustriert dich.
Ja.
Kann ich verstehen.
Ja, vor allem wenn du als Kreativer, wenn dir einfach nichts angeht, du kannst natürlich in so einem Spiel als Kreativer sehr, sehr schwer glänzen. Und das frustriert halt. Und ja, aber klar, du kannst dich auch am eigenen Schopf rausziehen aus so einer Misere. Deswegen, es wird hoffentlich Besserung eintreten in den nächsten Wochen. Es muss Besserung eintreten.
Und das Schlimme ist, es bleibt momentan nur Hoffnung, weil ich sehe wenig Ansatzpunkte. Einen Punkt, den ich sehe, den man machen kann oder machen sollte, aus meiner persönlichen Sicht, dass man endlich eine Stammformation und ein Stammsystem hat. Dann hast du eine blaue Linie.
Ja.
Weil die erkenne ich noch nicht. Und ich bin der Meinung, du brauchst eine gewisse DNA dieser Mannschaft.
Ja.
Einen Grundplan. Das nennen wir ihn gerne mal Plan A. Weil wir haben ja, das hast du ja treffend analysiert, wie ich finde. Momentan wirkt Maurizio Jacobacci nicht wie ein Plan B-Trainer. Das heißt, er hat eine zweite Variante, wenn die erste nicht oder nicht mehr fruchtet. Aber du brauchst erstmal einen A-Plan. Und den erkenne ich auch noch nicht so wirklich. Das heißt, also das wäre für mich jetzt der erste Schritt. Ich meine, du hast jetzt noch das Spiel gegen Dresden und dann müsste doch, glaube ich, schon Länderspielpause sein, wenn ich jetzt nicht ganz. Oder spielt die dritte Liga durch?
Ich habe keine Ahnung. Die nächste Länderspielpause kommt bestimmt.
Es wird ja durchgespielt.
Es wird durchgespielt. Okay. Also naja, immerhin. Durch. Das passt. Es ist diese ominöse USA-Reise.
Ja, ja.
Das DFB. Ach ja, Mensch. Freue ich mich seit Monaten drauf.
Ja, total. Ach ja, übrigens, seit heute Dienstag kannst du dich bewerben für EM-Tickets.
Ach, tatsächlich, seit heute. Ich habe mir das vorgemerkt, aber habe dann doch erstmal davon abgesehen, mich zu bewerben. Wobei es eigentlich schon cool wäre.
Du hast jetzt Zeit, weil es ist nicht First Come, First Serve, sondern schreib dich nein, kannst sogar dann die Bestellung oder deine Wünsche nochmal anpassen und irgendwann wird gelost.
Okay.
Aber wir wissen doch selber, dass immer die Karten kriegen, die eigentlich normalerweise nie zum Fußball gehen.
So ist es, ja.
Da gewinnen dann eher die A-Dabeis.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Nein, also Zwischenzeugnis. Maurizio Jacobacci, 60 München in der Saison 23-24. Note.
Note. Note. Boah.
4 minus.
4 minus?
Mhm. Ja, es gab ja, es ist gerade so ausreichend, weil so wirst du die Liga schon halten.
Ich würde das Minus streichen zumindest. Ich würde schon eine 4 geben. Allerdings, da geht es jetzt wieder darum, Selbst- und Fremdeinschätzung. Mhm. Wenn man Jakubacic an seinen Worten misst, muss man eigentlich eine 5 geben. Er sagt nämlich vor dem Spiel gegen Ulm, hat er ja in der Pressekonferenz gesagt, wir stehen nach 8 Spielen eigentlich mit 4 Punkten zu wenig da, um quasi unsere Ziele zu erreichen oder hinken unseren eigenen Ansprüchen 4 Punkte genau, hinterher.
Vier Punkte mehr und er hätte den Schnitt, den er möchte.
So, er hätte den Schnitt, den er möchte. Das wären dann 16 Punkte aus 8 Spielen. Dann sind wir bei 2,0 Punkten pro Spiel. Wir rechnen es hoch auf 38 Spieltage und kommen nach Adam Riesen auf 76 Punkte nach meiner Rechnung. Da würde ich sagen, können wir den Sekt kalt stellen für Mai.
Absolut. Mein Kollege, der Matthias Eiche von der AZ, hat das heute mal hochgerechnet und hat auch verglichen mit den letztjährigen Meistern. Elversberg hat im letzten Jahr als Meister 74 Punkte. Davor war es Magdeburg mit 78, Dresden mit 75 und Bayern 2 sogar mit 65.
Ja. Joa. Die Frage ist, tut sich Jakubacic mit solchen Aussagen einen Gefallen? Ich sage ganz klar nein.
Null. Nicht in der Situation jetzt.
Weil genau solche.
Das kann er sich denken, aber das zu äußern, ist schwer.
Genau solche Hochrechnungen wie die von Kollege Eicher, die werden dann rausgekramt irgendwann im Frühjahr, wenn es darum geht, keine Ahnung, er rutscht 60 nach hinten rein, dann heißt es ja, da Jakubacic, Ende September hat er gesagt, wir wollen 76 Punkte holen. Das fliegt er im Zweifel immer um die Ohren. Ich weiß nicht, ob er sich dieser Hochrechnung bewusst war, Jakubacic. Und ob sein Ziel wirklich ist, 2,0 Punkte pro Spiel zu holen. Aber es ist zumindest naiv, sowas zu äußern, finde ich. Also tue ich mich sehr schwer damit.
Ich meine, du sollst ja ambitionierte Ziele haben. Ist ja auch in Ordnung. Aber die Frage ist, wie ich sie verkaufe.
Und das ist das etwas verklausulierte We go to the top eigentlich.
Mein Problem ist, ich möchte nicht zu viele Parallelen zu einer gewissen Saison sehen. Der Schlimme ist, wenn man sie erklärt, die Parallelen, die man sehen könnte, dann sind manche nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
So ehrlich muss man dann schon leider auch sein. Übrigens genauso wie die Unruhen neben dem Platz. Wir wollen da jetzt nicht jedes einzelne Ding da sezieren, was da in den letzten Wochen gewesen ist. Auch weil wir ja gehört haben, dass da jetzt auch wohl rechtliche Schritte laufen. Wir sind keine Juristen. Wir haben da nicht detaillierte Einblicke. Deswegen, wenn sich da was tut, wenn wir es dann ansprechen und darüber dann auch mal das diskutieren. Über ungelegte weitere Eier, glaube ich, macht jetzt keinen Sinn, großartig zu diskutieren.
Ich kann nur eines sagen, weil ich letzte Woche ja keine Möglichkeit hatte, mich dazu zu äußern. Hat auch keiner darauf gewartet, dass sich jetzt hier der Alexander Augustin äußert. Jetzt die ultimative Äußerung zum Thema. Nee, aber ich habe natürlich auch eine Meinung dazu. Das ist eine journalistische. Und grundsätzlich muss ich sagen vorneweg, ich habe keinen Grund, den Darstellungen von 60er.de nicht zu glauben. Das sind natürlich keine ausgebildeten Redakteure, die da am Werk sind. Und das müsste sie aber auch gar nicht sein, aus meiner Sicht. Die machen da einen seriösen Job. Ich habe auch lange auf den Blog ein bisschen skeptisch geblickt, weil es mir auch ein bisschen zu sehr Fanportal und zu wenig journalistischer Inhalt war. Sie wollen ja Fanportal sein, alles okay. Aber in den letzten Monaten haben die sich journalistisch extrem weiterentwickelt, aus meiner Sicht, was den Inhalt angeht. Und diese Recherche ist absolut, ich finde es absolut sauber aufgeschrieben. Es gibt ein paar Passagen, wo ich, wenn ich als Redakteur drüber gegangen wäre, noch ein bisschen feingeschliffen hätte. Da geht es mir ein bisschen zu sehr in die Meinung. Aber wie sie es aufgeschrieben haben, finde ich das absolut top und ich habe keinen Grund zu glauben, dass sie sich da irgendwas aus den Fingern gesaugt haben. Das sind alles intelligente Männer, die das machen und die werden sich da doppelt und dreifach abgesichert haben vor dieser Veröffentlichung. Da bin ich mir relativ sicher. Und entsprechend gibt es keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Und natürlich setzt sich dann Pfeiffer hin und sagt, naja, rechtliche Schritte und beschmutzt unseren Ruf und so. Aber ich muss davon ausgehen, dass da was dran ist, was 60er.de schreibt. Und solange 60 das Gegenteil nicht beweisen kann, wird es schwierig. Klar, dann ist es das
und
gute
dann
Recht.
Haben wir natürlich das Thema auch noch ganz kurz. Auch die SZ ist ja in eine
genau.
ähnliche Richtung gegangen.
Also
darf
es
man
ist,
jetzt auch nicht unter den Tisch kehren.
Ja, und wenn die SZ, also die SZ ist dann journalistisch doch auch eine Hausnummer, und wenn die da einsteigt in die Recherche und das bestätigt, mehr oder weniger, dann wird was dran sein. Aber natürlich ist auch das gute Recht der KGaA, sich rechtlich dagegen zu wehren. Völlig legitim, wenn die sagen, es stimmt nicht und wir gehen dagegen vor, dann klar, dann kommt es vielleicht zu einem Prozess und dann werden die Karten auf den Tisch gelegt. Aber ja, grundsätzlich aus journalistischer Sicht finde ich diese Geschichte fast im kompletten Umfang sauber. Klar, ein paar Passagen, aber insgesamt, ja.
Ein Wort noch dazu, weil es ja auch Stimmen gegeben hat, wie kann man das jetzt reinbringen und den Verein, Schrägstrich, die Mannschaft und das alles so ins Wanken bringen? Enthüllungen, wenn sie denn stimmen, kommen nie
es gibt
zu einem richtigen
Zeitpunkt.
Zeitpunkt. Es gibt keinen günstigen Zeitpunkt, weil es wird, wenn es Enthüllungen sind, das hat ja den Sinn, dass da etwas ist, was die Öffentlichkeit noch nicht weiß.
Ja.
Immer, immer gesetzt im Fall, das ist alles sauber und es ist alles richtig, was da geschrieben wird.
Ja.
Dann hat das seine Berechtigung, an die Öffentlichkeit zu gehen oder ans Tageslicht zu kommen. Und diejenigen, die da in Anführungszeichen bloßgestellt werden, wahrheitsgemäß bloßgestellt werden, denen wird das nie zu einem günstigen Zeitpunkt kommen, weil entweder es läuft gerade super und man sagt, um Gottes Willen, jetzt kommt Unruhe auf. Oder es läuft scheiße und man sagt, ihr könnt doch nicht noch mehr Unruhe reinbringen.
Ja.
Das ist der falsche Ansatz.
Gut, das ist natürlich das schwere Los eines Fanportals, weil man einem Fanportal natürlich erstmal unterstellen muss, dass es das Beste für den Verein will.
Mhm.
So eine Enthüllung ist natürlich nicht das Beste für den Verein, aber sie ist trotzdem absolut legitim und notwendig, wenn das alles stimmt, was da drin steht.
Richtig. Das wirklich steht immer über allem.
Ja. Ich meine, das ist ja auch, was uns immer wieder mal vorgeworfen wird. Ja, wir sind ein Löwen-Podcast, was aber nicht heißt, dass wir nicht kritisch sein dürfen und dass wir nicht Dinge einordnen dürfen und dass wir vielleicht mal auch Dinge hinterfragen. Das gehört einfach dazu. Und ja.
Du wolltest aber noch ein Thema trotzdem noch aufgreifen vom Spiel gegen Ferl.
Spiel gegen Ferl, was aber auch auf diesen Blickpunkt Sportauftritt von Marc-Nicolai Pfeiffer so ein bisschen abzieht, der auch so ein bisschen die Konsequenz aus dieser 60er.de-Enthüllung war. Ich glaube, da hat er sich ja versucht zu rechtfertigen. Ihm ist es nicht gelungen aus meiner Sicht. Sehr viel Business-Sprech, sehr viel Floskeln, sehr wenig Greifbares gesagt aus meiner Sicht. Also fand ich keinen guten Auftritt. Zog dann auch dieses Banner nach sich gegen Ferl. Flo, du hast den Wortlaut im Kopf. Oder?
Ich hatte
also
im
nicht,
Kopf, jetzt habe ich das Fenster zugemacht.
Sinngemäß 60 ist Tradition, das hast du nie verstanden. Marc-Nicolai Pfeiffer, es ist nicht der Wortlaut, aber sinngemäß ist es so. Mach deinen Job.
Ich suche sehr, 60 ist Tradition, das hast du nie begriffen. Mach deine Arbeit, sonst hat sich's ausgepfiffen.
Dass 60 Tradition ist, keinerlei Widerspruch, bin ich voll dabei. Ist ein großer Teil des Markenkerns 60 München, die Tradition. Ich finde aber, dass sich die Kritik an den Falschen richtet oder dass diese, man kann Marc-Nicolai Pfeiffer kritisieren, auch für das, was da in diesem 60er.de-Artikel stand und so, dass er 60 und das Wort Tradition in Verbindung mit 60 nicht verstanden hat, mag sein, aber das ihm jetzt zum Vorwurf zu machen, finde ich ein bisschen schwierig, weil natürlich ein Geschäftsführer Finanzen keine Rechnungen mit Tradition zahlt. Da muss man schon auch ein bisschen pragmatisch sein und sagen, Marc-Nicolai Pfeiffer ist ein BWLer, ist ein Zahlenmensch. Das sollte er auch bleiben. Das ist das, was mich auch ein bisschen gestört hat beim Spiel gegen Ferl, dass er da so präsent war und gejubelt hat mit Jakobacci und der Erste war, der bei Jakobacci war. Das sollte er für tatsächlich klar trennen, weil da begibt er sich ja so ein bisschen in dieses Kreuzfeuer. Aber ja, der Geschäftsführer Finanzen wird jetzt sagen, naja, die Tradition ist schön und recht, aber natürlich müssen am Ende die Zahlen stimmen. Also Tradition ist keine Währung, mit der Rechnungen bezahlt werden. Da sollte man jetzt nicht alles verteufeln, was Marc-Nicolai Pfeiffer gemacht hat. Ich finde seine Auftritte in letzter Zeit unglücklich, absolut. Was aber nicht heißt, dass er grundsätzlich immer schlechte Arbeit für 60 gemacht hat.
Würde ich genauso unterschreiben. Tatsächlich.
Also da,
Ich
da
habe
muss
letzte
man,
Woche ja
wenn
auch
man, wenn man
gesagt,
Kritik äußert und berechtigte Kritik äußert an einem Geschäftsführer, ja, sollte das ein bisschen stichhaltiger sein aus meiner Sicht. Klar, auf einem Banner prägnant zu argumentieren, ist immer schwierig, aber das ist aus meiner Sicht so ein bisschen am Thema vorbeigegangen. Aber ist auch nur ein Seitenblick gewesen, den ich am Samstag getätigt habe.
Ja, wie gesagt, es war im Grunde ein Auftritt, wie ich ihn von einem Finanzgeschäftsführer auch ein bisschen erwartet habe. Das ist jetzt
Auch
nicht
das, ja,
der,
genau.
der
Ja.
die Emotionen da rauslässt, sondern der
Und
ist eigentlich für die knallharte Finanzkalkulation
aber
zuständig.
auch das Teil des Problems, eigentlich müsste ein Sportgeschäftsführer da sitzen.
Ja.
Also, dass ein Finanzgeschäftsführer eines Fußballvereins bei Blickpunkt Sport sitzt, ist ungewöhnlich aus meiner Sicht. Wenn es nicht konkret ein Finanzthema zu besprechen gibt. Aber er hat sich ja über Gott und die Welt geäußert bei 60. Und ich finde, das ist die Aufgabe, also wenn es dann tatsächlich um Sportliche geht, eines Sportgeschäftsführers, nur wo ist er?
Ja.
Also, ja. Dass dann Marc-Nicolai Pfeiffer auch diese Aufgaben mit übernimmt und dann auch mit auf der Bank ist und mit Jakobacci jubelt und so. Ja, nee, das ist mir zu viel für den Finanzgeschäftsführer.
Das zweite Thema, das da noch aufgekommen ist in der letzten Woche, war ja das Thema mit der 50+1-Regel. Die DFL-Abstimmung, die für den 9. Oktober geplant ist, die wurde verschoben auf den 9. Dezember. Da geht es um eine Neuregelung. Ist alles nachzulesen in der Presse. Hasan Ismek, beziehungsweise die Hamm International hat, weil sie als Beisitzer geladen war bei diesem Verfahren, einen Befangenheitsantrag gestellt gegen einen Entscheid des Bundeskartellamts. Das muss jetzt geprüft werden, damit es rechtlich korrekt ist. Laut der SZ geht aber dieser Antrag oder dieser Einspruch noch viel weiter. Angeblich soll die Hamm, das Bundeskartellamt, die komplette Regelung nochmal neu überprüfen von vornherein. Also ja, kann man jetzt auch darüber diskutieren, aber das ist so ausgearbeitet worden, das ist meine Einschätzung. Jetzt sagt das Bundeskartellamt, in der Form ist es in Ordnung. Also eigentlich könnte man das jetzt durchwinken. Also ja,
Ja.
müssen wir jetzt nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Aber das sind einfach Baustellen, die so aus rein emotionaler Sicht sage ich, die nerven.
Die Nerven, ja.
Und dabei würde ich es an diesem Stammtisch für heute tatsächlich ehrlicherweise belassen. Jetzt
Was
muss ich
nicht
fragen,
nervt,
ja.
ist der Alex Allstar, hoffe ich zumindest.
Und die Brücke wollte ich dir nämlich gerade bauen, jetzt zum Abschluss. Wir sind jetzt quasi eine Woche in Verzug.
Habe ich mir jetzt selber gebaut, diese Brücke. Jetzt muss ich nur noch drüber gehen. Mache ich, indem ich den Alex Allstar auflöse, der jetzt seit 2 Wochen mittlerweile offen ist, nachdem in der letzten Folge ja eine Kurzversion des Bergfests erschienen ist. Es gab 3 Hinweise auf einen ehemaligen Löwen. Ihr kennt das Spiel. Die 3 Hinweise waren, er spielt im hohen Fußballeralter noch international. Er war bei 60 eher mäßig torgefährlich, 57 Spiele, 3 Tore. Bei seinem aktuellen Club allerdings 222 Spiele, 95 Tore, 85 Vorlagen. Und er kickte schon in Saudi-Arabien, bevor es in Anführungsstrichen cool wurde. Die Auflösung haben wieder viele geliefert. Es war Marin Tomasow, der bei 60 3 Saisons gespielt hat, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. 57 Spiele, 3 Tore, hat ein paar gute Auftritte hingelegt, allerdings oft hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Dann der zweite Hinweis, er spielt, nein, das war der zweite Hinweis. Der erste Hinweis war, er spielt im hohen Fußballeralter noch international. Er ist mittlerweile, lass mich kurz nachschauen, 36 Jahre alt und spielt bei FK Astana, Conference League. Da ist er tatsächlich auch immer noch gesetzt. Und der dritte Hinweis war, er kickte schon in Saudi-Arabien, bevor es cool wurde, ja, bei Al-Nasser zur Leihe 2016 bis 2017. Also gewissermaßen ein Vorgänger von Cristiano Ronaldo.
Und auch
Also,
nicht viele von sich behaupten.
ja, eine wirklich interessante Vita. Ich habe den nach der Löwenzeit so ein bisschen aus den Augen verloren, aber der ist da in Kasachstan nochmal richtig durchgestartet, hat da echt eine brutale Torquote und trifft auch weiterhin. Gelöst haben viele und gewonnen hat einer, nämlich einen zwei Bergfest-Krüge oder einen Bergfest-Hoodie in Größe L nur noch verfügbar. Und der Gewinner ist, der hat per Bergfest Phone gelöst, Simon Nöss. Herzlichen Glückwunsch, Simon. Wenn du
Glückwunsch.
dich bei uns meldest, bitte per Bergfest Phone nochmal, wo wir, beziehungsweise was wir dir schicken sollen. und wo wir es hinschicken sollen, dann ja, würde uns das sehr weiterhelfen. Da bekommst du in den nächsten Tagen deinen verdienten Preis. Das nächste Rätsel folgt auf dem Fuß. Wieder drei Hinweise. Ein Ex-Löwe ist gesucht. Er hatte drei Stationen in Deutschland. Die meisten Spiele Er hatte drei Stationen in Deutschland. Die meisten Spiele machte er für 60, also in Deutschland. Sein Spitzname Alpenzwerg und er arbeitet heute als Spielerberater. Es dürfte ein relativ einfaches Rätsel sein in dieser Woche, aber nachdem ihr eine Woche warten musstet, habe ich mir gedacht, lasse ich euch ein leichteres Rätsel da und ja, ich hoffe, ihr löst und dann gibt es nächste Woche wieder einen Hoodie zu gewinnen oder einen zwei Bergfestkrüge. Einsendungen, wie immer, Facebook, Twitter, Instagram, gesehen-bergfest.gmx.de,
Bergfest. Ganz frisch jetzt auch bei Blue Sky.
Bei Blue Sky, was immer das auch ist. Und genau, der Einsendeschluss ist der kommende Montag, 9. Oktober, 18 Uhr. Und dann wünsche ich viel Erfolg.
Den wünsche ich auch und ich möchte diese Gelegenheit noch nutzen. Wir bekommen mittlerweile Vorschläge für Alex ja. Allstars von der Stammtisch-Community und das finde ich ziemlich großartig. Herzlichen Dank dafür.
Wobei ein Vorschlag in dieser Woche dabei war, den hatten wir, glaube ich, schon, den Alex Allstar.
Weiß ich jetzt nicht
auswendig. Müsste ich mal ins Archiv steigen, aber ich glaube, dass wir den schon hatten. Aber egal, bitte gerne weiter Vorschläge. Gibt es bestimmt ein paar spannende Spieler, die wir nicht mehr auf dem Schirm haben.
Genügend, glaube ich.
Genügend, ja.
Genügend. Also, wenn ihr irgendwie ein Geistesblitz habt, rein damit in die Nachrichten. Ja. Ab zu uns. Das packt dann der Alex in seine große Alex All-Star-Box, aus der er jede Woche einen rauszieht.
Ja.
Hat da Alex extra noch einen Keller erweitert?
So ungefähr, genau.
Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe gerade keine Shortcuts mir notiert. Normalerweise wollen wir immer ja auch so eine kleine Übersicht liefern, wie dann die Löwenmannschaft noch geliefert haben. Das haben wir jetzt so ein bisschen einfließen lassen. Ich entschuldige mich, da war ich jetzt heute weil ich aus der Arbeit gekommen bin, dann direkt die Löwen geguckt habe und jetzt hier am Stammtisch bin. Mir ist die Zeit ein bisschen verloren gegangen. Also,
das machen wir nächste
nach.
Woche.
Wir machen das und
wir können es ja mal selber informieren. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Die Jugendmannschaften waren relativ erfolgreich am Wochenende, soweit ich das gehört habe. Die U19 hat gegen Augsburg gewonnen.
Ich glaube, es waren 4-1, wenn mich jetzt nicht
alles
täuscht. Es waren
4-1 und ist in der Tabelle recht weit vorgerückt. Also gab es ein paar Erfolge zu feiern, aber das könnt ihr ja gerne selber nachlesen. Ich habe einen kurzen Shortcut noch. Am Sonntagabend war ich im Kino und habe einen Fußballfilm angeschaut, im weitesten Sinne, nämlich Die Wochenendrebellen. Sehr zu empfehlen. Mit Florian David Fitz in einer der Hauptrollen. Ist die Verfilmung eines Buches, das ich vor einigen Jahren schon gelesen habe. Ein Autist sucht seinen Lieblingsclub. Ist so die ganz kurze Inhaltsangabe. Und er nimmt sich vor, oder er sagt, ich kann meinen Lieblingsclub in Deutschland ja nur finden, wenn ich alle Profiklubs mal live im Stadion gesehen habe und jedes Stadion auch live erlebt habe, weil es da ein paar Kriterien gibt, nach denen ich meinen Lieblingsclub aussuche. Zum Beispiel dürfen die Spieler nicht zu viele unterschiedlich farbige Schuhe anhaben oder das Maskottchen darf nicht albern sein. Ein paar so sehr nette Kriterien und dann reist der Sohn mit seinem Vater durch Deutschland monatelang beziehungsweise immer wieder am Wochenende und ja, sucht da seinen Lieblingsverein. Ich verrate nicht, ob er ihn findet. Was er aber findet, ist die Nähe zu seinem Vater und einfach eine tiefe Verbundenheit zu seinem Vater, der vorher nicht so oft zu Hause war und sich dann das zu seinem Lebensprojekt gemacht hat. Und na, wirklich ein schöner Film. Schaut ihn euch an. Bestimmt auch im Kino in eurer Nähe.
Wir könnten mal fragen, ob wir ein Kino irgendwie als Sponsor kriegen. Das wäre auch eine Idee.
Zum Beispiel.
Dankenswerterweise, das liefere ich jetzt schnell nach, weil die Kollegen von 60er.de, die machen immer so eine Ergebnisübersicht. Deswegen liefern wir sie jetzt einfach mal nach. Ich habe mal schnell gegoogelt. Danke. So fair muss man sein. Wenn wir einmal kurz durchgehen. Am Wochenende, die U21 schlägt Schwaben Augsburg mit 2-1. Die zweite Mannschaft der Löwinnen gewinnt 12-0 gegen TSV Egmating. Ausrufezeichen. Die erste Mannschaft der Löwinnen ein 3-1 gegen den FC Stern München 3. Die Futsal-Löwen haben das Derby leider verloren gegen die Beton-Boys München mit 3-6. Und die dritte Mannschaft gewinnt 1-0 beim TSV Solln. Und die vierte Mannschaft gewinnt 7-1 beim SV Untermenzing 2.
Naja.
Erfolgreiches Wochenende.
Ja.
Insgesamt.
Absolut.
So, dann war es das auch mit den Shortcuts. Wir waren ja doch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Aber ich glaube, momentan bietet der Löwenkosmos einfach viel zum Diskutieren, lieber Alex.
So ist es, ja. Es darf aber auch wieder weniger werden.
Es darf auch wieder weniger werden. Was nicht weniger wird, wird dieses Bergfest. Wir sind kommende Woche wieder für euch da. Dann zur Ausgabe Nummer 118. Und dann bin ich wirklich guter Dinge, dass die Anja dann wieder fit ist. Ich glaube, dann hat sie alles überstanden.
Die nächste Woche in Neapel fällt mir gerade ein. Oha. Aber wir machen das schon. Irgendwie.
Wir werden Wege finden. Und wenn ich wieder alleine dastehe, das will ich euch da draußen aber nicht antun.
Ja. Nee, das kriegen wir schon hin.
Nein, kriegen wir hin. Wir verweisen auf Facebook, X, Instagram. Ich sag weiter, Twitter. Wir sind mittlerweile bei Blue Sky. Wer da schon drin ist, der darf uns da auch gerne einen Follow-Haken hinterlassen. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. 5-Sterne-Bewertungen auf allen Podcatchern, wo es geht, freuen uns. Kritik, Lob, alles auch an giesinger-bergfest@gmx.de. Solltet ihr uns supporten wollen, weil ihr das cool findet, was ihr hier macht, dann geht mal auf giesinger-bergfest.de/support. Und dann verbleiben wir einfach wieder mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Ja, und bleibt's vor allem eins: löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.